Lasst uns noch mal beten, wir neigen uns dazu. Jesus, wie gut, dass wir diesen Namen kennen. Und dass er nicht nur ein Name ist, sondern Kraft hat, Sieg, Überwinderkraft. Und es geht um dich, Jesus, heute und an jedem Tag in unserem Leben. Amen. Wir alle, glaube ich, gucken gerade sehr interessiert, auch sorgenvoll nach Israel, was dort sich ereignet seit einigen Wochen, kann man jetzt schon sagen, seitdem es diesen grässlichen Überfall gegeben hat, der Hamas auf Menschen, die unschuldig waren, auf dem Musikfestival und auf Kibbuze. Und wir fragen uns, was wird passieren? Es gibt jetzt schon wohl die nächste Eskalationsstufe. Israel ist wohl dabei, die Bodenoffensive durchzuführen, die sie ja angekündigt haben. Und wir fragen uns, was passiert? Und wie wird weiter die Reaktion auch in anderen Ländern sein? Da sehen wir auch Nachrichten, die ja besorgniserregend sind, obwohl das alles letztlich auch noch ziemlich weit weg von uns ist. Und wir haben manchmal den Eindruck, oder ich habe manchmal den Eindruck, es teilt sich immer mehr auf in dieser Welt zwischen Menschen und Regierungen, die Israel verstehen und unterstützen, und andere, die das nicht tun. Und auch dann die Frage, wird sich der Antisemitismus, der ja vorher schon in Ausbreitung war, sagen wir mal weltweit, wird er sich noch viel weiter ausbreiten als Ablehnung dieses Volkes, dieses Staates? Und was für Züge wird das noch annehmen? Das sind Fragen, die, glaube ich, nicht nur mich, sondern wirklich viele von uns mehr oder weniger beschäftigen gerade. Aber es gibt ja noch viel mehr Fragen, die sehr bohrend sind, aktuell sind. Was wird zum Beispiel mit der Flüchtlingsbewegung oder mit den Flüchtlingsbewegungen? Wie viele werden kommen noch aus den Ländern des nahen Mittleren Ostens, aus Afrika und zu uns nach Europa kommen? Wie werden wir damit umgehen, wenn das weiter so geht? Und dann auch Naturkatastrophen. Wie wird sich das entwickeln? Die Erderwärmung schreitet fort. Wir sehen Dinge in dieser Welt, die passieren, die vorher nicht passiert sind. Und die Ukraine, ich persönlich habe sehr stark die Hoffnung gehabt, dieser Krieg wird nicht lange dauern. Aber jetzt ist die Tendenz ja doch, dass es auch noch ein längerer Konflikt werden wird. Wir leben schon seit längerer Zeit, finde ich, in einer Phase, wo neue Fragen entstehen, neue Konflikte in dieser Welt, in einem rasanten Tempo. Und wenn wir morgens die Zeitung aufschlagen, falls ihr noch Zeitung lest oder abends die Nachrichten anschauen, dann erhalten wir so gut wie keine Antworten auf Fragen, die gestern, vorgestern gestellt wurden, sondern es kommen neue Fragen. Immer mehr. Vieles ist sehr offen und sehr im Unklaren. Und außer diesem ganzen Komplex, diesem weltpolitischen Ereignissen, gibt es ja auch noch Fragen, die uns als Christen betreffen. Wahrscheinlich auch euch persönlich oder euch als Gemeinde. Werden wir als Gemeinden nochmal sowas wie eine Erweckung erleben, wie das in, immerhin schon 60, 70 Jahren ist das her oder noch länger, ansatzweise gegeben hat in unserem Land. Durch Janstim-Evangelisationen, Billy Graham. Wir haben in unserer Gemeinde, meine Heimat ist Lixfeld, damals in meiner Jugendzeit, Jugendevangelisation durchgeführt mit einem riesigen Jugendkreis zwischen FEG und Kirche und haben Peter und Dieter im Strauch eingeladen. Und junge Menschen sind zum Glauben gekommen. Durch diese Evangelisation und durch Gespräche im Anschluss, die wir dann noch Tage und Wochen nachher noch hatten. Viele beten um eine Erweckung. Passiert das nochmal? Oder kommen zumindest einige wenige Menschen durch uns als Gemeinde, durch unsere Kontakte zum lebendigen Glauben? Und vielleicht noch eine Frage, die auch nicht so weit weg ist. Wird sich unser Gemeindeleben in Mademühlen, in Fellerdillen, wo ich jetzt inzwischen bin, oder in Medenbach oder wo immer sonst, nach diesen Einschnitten durch Corona wieder entwickeln? Werden wir wieder ein Leben, Corona ist ja schon länger jetzt beendet, werden wir wieder eine Normalität im Sinne von, wie war es vorher, erleben? Nur angedeutet ein paar Fragen, die ich finde, die sich stellen, die sich mir stellen, euch wahrscheinlich auch. Und keiner von uns, der mit diesen Fragen unterwegs ist, kann in die Zukunft schauen. Wir wissen ja nicht, was morgen, was übermorgen sein wird, wie sich unsere Welt in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Wir wissen nicht, wie die Zukunft unserer FEGs, unserer Gemeinden sein wird. Das kann niemand vorhersagen. Also es gibt sehr viele offene, unbeantwortete Fragen. Aber trotz dieser ungelösten Dinge und unbeantworteten Fragen und der sorgenvollen Gedanken, was sich noch alles ereignen wird, blicken wir trotzdem und können wir hoffnungsvoll in die Zukunft gucken. Und mit einer Gewissheit, die teils vorher auch in den Liedern schon hervorblitzte. Es geht nämlich darum, dass wir ein Buch haben, in dem ja Zuversicht und Hoffnung vermittelt wird im Blick auf die Zukunft. Und dass wir aufschlagen und lesen und dadurch Stärkung bekommen und vielleicht auch Ausrichtung im persönlichen Bibellesen, wenn wir bestimmte Fragen haben. Natürlich gibt es nicht auf jede Frage und auf jeden Konflikt, den wir erleben, in dieser Welt eine Antwort. Aber es gibt eine Linie, einen roten Faden. Und was uns hilft, ist immer wieder auch der Blick in die Offenbarung. Obwohl das ein Buch ist, natürlich, vor dem wir auch nicht so uneingeschränkt einen Zugang haben, wo wir auch manchmal denken, diese ganzen Texte, die wir dann auch finden, diese Prophezeiungen, die sind auch teils etwas erschütternd, was passieren kann. Und trotzdem, es ist wichtig und gut zu lesen, auch dieses Buch, das Trostbuch der ersten christlichen Gemeinden, der ersten Gemeinden Jesu. Und seinem Jünger Johannes, der diese Offenbarung empfangen hat auf der Insel Patmos in der Verbannung, hat Gott einen Einblick gegeben in das, was zukünftig passieren wird. Natürlich auch noch verschlüsselt, dass es nicht in Gänze sofort klar wird, was damit gemeint ist. Und trotzdem als etwas, was Hoffnung macht und was Gewissheit bringt, damit seine Diener wissen, heißt es am Anfang im ersten Vers, in Kapitel 1, was bald geschehen wird. Also, wir können durch die Offenbarung gewisse Dinge entdecken, vorhersehen, was passieren wird in Zukunft. Und zunächst empfängt ja der Johannes Botschaften an sieben Gemeinden, also er hört, was Gott zu sagen hat, als Nachrichten an diese konkreten sieben Gemeinden. Auch das sind wertvolle Texte. Und danach darf er in die himmlische Welt schauen, so als ob Gott den Vorhang wegzieht. Und er kann durch diesen Blick in die Zukunft schauen und eben in diese himmlische Welt. Und in der ersten Szene in Kapitel 4 sieht er, ich will einfach ein bisschen mitnehmen und lese dann gleich einen Text, einen Thron im Himmel. Und auf dem Thron sitzt der Allmächtige in seiner ganzen Herrlichkeit, in seiner Pracht und ewigen Macht. Und umgeben ist er von 4 Wesen und 24 Ältesten, die ihn anbeten, die niederfallen, anbeten Tag und Nacht permanent, ihm, diesem Gott, die Ehre geben. Und nachdem in Kapitel 5 berichtet Johannes dann von einer tief bewegenden Szene, und damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Er sieht, dass dieser mächtige Gott auf dem Thron eine Buchrolle in seiner Hand hält. Ich habe mir selber eine mal so als Anschauungsmaterial gemacht und mitgebracht, dann zeige ich dir gleich noch. Und auf dieser Buchrolle ist etwas beschrieben, innen und außen. Und sie ist 7-fach versiegelt, aber niemand weiß, was darin steht. Niemand darf sie lesen, kann sie lesen. Ich lese die ersten 4 Verse aus Offenbarung 5. Ich sah, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand ein Buch hielt. Es war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit gewaltiger Stimme rief: Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Doch es war niemand da, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Da weinte ich, schreibt Johannes, sehr, weil niemand da war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Johannes spürt, dass dieser Mächtige auf dem Thron etwas in der Hand hält, was so wichtig ist für die Zukunft. Und niemand kann es entschlüsseln. Damals konnte jeder, der die Offenbarung gelesen hat, sofort wissen, in welche Richtung das geht. Nämlich so wurden damals Testamente festgelegt. Der Wille eines Menschen geschrieben und dann versiegelt, damit es nur der oder diejenigen, die berechtigt waren, die in diesem Testament vorkamen, es öffnen konnten und nach keine unberechtigten Personen. Jeder hat wahrscheinlich schon mal ein Testament verfasst in der damaligen Zeit und jeder wusste, was da jetzt in diesem himmlischen Bild mitgeteilt wird. Das war übliches, alltägliches Gehabe, sage ich mal. Eine Person, die vom Gericht festgelegt war, wo das Testament hinterlegt war, nur konnte dieses Testament öffnen. Und so fragt dann der Engel: Wer ist würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Wer ist es wert? Wer hat die Berechtigung? Und dann die bedrückende Situation: Niemand kann es. Niemand. Hier nicht im Himmel, an keinem Ort in dieser Welt. Die Christen der Offenbarung, dieser 7 Gemeinden in Kleinasien, die werden auch unglaublich viele Fragen im Blick auf die Zukunft gestellt haben, was ihre eigene Entwicklung, ihre Tendenz betrifft und auch all diesen, diesen politischen, gesellschaftlichen das Umfeld, wo sie gelebt haben. Was wird aus uns als Gemeinden? Johannes war auf Patmos in der Verbannung. Die Christen erlebten Widerstand. Es werden etliche andere wahrscheinlich auch in Gefangenschaft gewesen sein aus Gemeinden. Was wird mit uns? Wie wird sich der Kaiser in Rom uns weiter gegenüber verhalten? Welche Einschränkungen wird er uns machen? Oder wird er uns weitere Freiheiten gestatten? Welche Widerstände werden wir noch erleben? Und wie werden sich die Juden uns als kleinen Gemeinden, die Judenschaft, wie wird die sich uns gegenüber verhalten? Werden sie uns anfangen zu akzeptieren oder werden sie uns weiter so stark anfeinden oder immer stärker anfeinden? Viele Fragen, Ungewissheit, Angst vor der Zukunft. Und dann hört Johannes auf Patmos plötzlich, wie jemand zu ihm sagt, du brauchst nicht zu weinen. Weine nicht, Vers 5. Einer hat gesiegt, er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme König Davids. Es gibt jemanden, der dieses Siegel brechen kann und der das Testament, den Willen Gottes für die Zukunft öffnen kann. Und dann nennt er einer der Ältesten diesen Doppelnamen, der Aufschluss gibt, wer das ist. Und der Löwe von Juda und der Spross Davids, das waren ganz bekannte Begriffe im Alten Testament, das wussten die Christen in Kleinasien, die auf Jesus, den Messias, hindeuten. Er ist der Mächtige, er ist würdig. Und dann sieht er den, von dem der Engel gesprochen hat. Und ich lese die nächsten Verse ab Vers 6 bis 9. Und dann sah ich es in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den 4 mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind 7 Geister Gottes, die in der ganzen Welt ausgesandt werden. Und Christus, das Lamm, ging zu dem, der auf dem Thron saß und empfing das Buch in seiner rechten Hand. Und im selben Augenblick fielen die 4 Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete des Volkes Gottes. Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen. Nur du darfst seine Siegel brechen, denn du bist geopfert worden. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus allen Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Es gibt jemand in dieser Welt, der würdig ist, den Willen Gottes zu öffnen, zu entfalten und weiterzugeben. Dieser eine ist das Lamm, geschlachtet, gekreuzigt, als Gehorsam Gott ergeben, wie wir es vorhin aus dem Philipperbrief, aus diesem Christushymnus gehört haben, der sich selbst entäußert hat, sich hingegeben hat, um diese Brücke zu uns zu schlagen, zu dir und zu mir, damit wir hineinkommen in das Reich Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott. Und damit wir verstehen, was passieren wird und was unsere Zukunft ist. Dieser eine ist geschlachtet. Und er ist würdig, das Buch in Empfang zu nehmen. Und damit verbindet sich eine erste Ermutigung für uns in dieser Situation, die wir haben, persönlich, gemeindlich und auch weltweit. Und zwar, Jesus hat die Zukunft in seiner Hand, so wie es vorhin schon mal gesagt wurde. Das klingt so banal, so ein Satz, Jesus hat die Zukunft in der Hand. Aber das hat ganz konkrete Auswirkungen für dich, für dein und für mein Leben. Die komplette Zukunft weltweit und deine und meine persönliche Zukunft. Wenn damals ein Kaiser neu eingesetzt wurde im Römischen Reich, dann passierte das auch so. Dann bekam er eine Urkunde, eine Bevollmächtigung, dass er regieren konnte, dass er das Recht hatte, über das gesamte Reich das ihm zur Verfügung stand. Und das Römische Reich war damals ein riesiges, einflussreiches Reich, das wisst ihr. Und was wird das für eine Ermutigung gewesen sein für die Christen der 7 Gemeinden in Kleinasien, durch Johannes diese Botschaft zu empfangen: Jetzt ist einer da, der hat die göttliche Vollmacht. Der hält alles in der Hand, was jemals in der Zukunft passieren wird. Jesus, der Löwe von Juda, hält die Zukunft in seiner Hand. Ich sage es nochmal, viele Christen lesen nicht gern die Offenbarung, weil eben da auch Texte drinstehen, Abschnitte, die mit Katastrophen, mit ganz fatalen menschlichen Entwicklungen zu tun haben. Trotzdem, ich will es dir und mir auch nochmal empfehlen, wirklich dieses Buch zu lesen und zu sehen, was Gott offenbart hat und was für an seiner Macht und seiner Herrlichkeit einfach deutlich wird in diesem Buch. Und gerade diese Szene aus Offenbarung 5, glaube ich, gilt es im Blick zu haben. Dieses Bild, Jesus ist der Einzige, der das Testament Gottes, den Willen Gottes in der Hand hält und ihn Stück für Stück entfaltet. Er kennt unsere Zukunft, deine und meine. Egal, ob du dir Sorgen machst, was die Entwicklung deiner Kinder betrifft, da habe ich manchmal eben auch Fragezeichen und Fragen, die ich Gott dann auch stelle, was mit der nächsten Generation wird. Egal, ob du vielleicht finanzielle Probleme hast oder dich fragst, wie kann ich all das noch bewältigen, was auf mich zukommt im Blick auf höhere Preise, Inflation. Oder du hast Angst vor einer negativen Diagnose deines Arztes, wo du denkst, was wird daraus sich jetzt ergeben? Immer steht dieser eine, dieses Lamm, der Sieger von Golgatha, neben dir und mir. Und er sagt, ich kenne deine Situation, aber ich habe die nächsten Tage und die nächsten Wochen und Monate in meiner Hand. Und es wird nichts passieren, was ich nicht zulasse, was nicht im Rahmen meines Willens ist. Und das gilt sowohl für unsere persönliche, gemeindliche Situation als auch für das, was weltweit passiert, für die wachsenden Konflikte, für die Klimaveränderungen, für die steigenden Flüchtlingszahlen. Dem erhöhten Christus entgleitet nichts. Und nochmal, so banal dieser Satz auch erstmal klingen mag, er hat die Zukunft in seiner Hand, Jesus, die Vollmacht Gottes. Das hat Relevanz für mein Leben, für dein Leben. Und diese Relevanz können wir auch weitergeben, zeugnishaft, an Menschen, die ja sich die genau selben Fragen stellen wie wir und dieselben Sorgen machen, die aber diesen Felsen Christus, diesen Heiland Christus nicht persönlich kennen. Dem erhöhten Jesus Christus, dem Lamm Gottes, entgleitet nichts, auch jetzt nicht in Palästina, in Israel. Wir wundern uns und fragen uns und machen uns Sorgen, berechtigt, aber ihm entgleitet nichts. Alles passiert im Rahmen seines Willens, seiner Zulassung. Nachdem Jesus das Buch aus der Hand Gottes empfangen hat, werfen sich die 4 Gestalten und die 24 Ältesten nieder und sie singen ein neues Lied, das Lied der Zukunft. Dieses einzigartige Bekenntnis lautet, ich lese es nochmal, du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, nur du darfst seine Siegel öffnen, denn du bist geopfert. Und mit deinem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Und das ist die zweite Ermutigung, so nenne ich das einfach mal. Die erste Ermutigung, er hat es alles in der Hand. Und die zweite Ermutigung aus diesem Wort, aus dieser Offenbarung 5, Jesus sammelt seine Gemeinde. Aus allen Sprachen, aus allen Völkern, aus allen Nationen. Und ich glaube, das müssen wir einfach auch nochmal unter bestimmten Aspekten, ich kann das jetzt nicht total ausführen heute Morgen, aber nochmal gucken auch, was das bedeutet für unsere momentane Situation hier auch in unserem Land oder in Europa. Der letzte Wille Gottes ist ein neues Volk, eine neue Gemeinde aus allen Nationen, die es in dieser Welt gibt. Aus Afghanistan, aus dem Iran, dem Irak, Syrien, Jordanien, der Ukraine, Russland, Mali, Kenia, all die afrikanischen Staaten, aus Amerika und aus Deutschland. Die Gemeinde der Zukunft. Euch geht es wahrscheinlich so wie mir auch, wie vielen unserer Mitmenschen hier in Deutschland, dass wir sorgenvoll schauen auf die Entwicklung dieser ganzen Flüchtlingsbewegungen. Und wir gucken dies an meistens, ich nenne das mal den Krisenblick, den oft die Nachrichten auch haben, die Nachrichtensendungen, den Krisenblick, um einfach Dinge, klar, das ist ihre Aufgabe auch, dann zu beschreiben, was alles in dieser Welt passiert. Und das sind ja viele Krisen. In der Offenbarung wird uns ein anderer Blick vermittelt. Ich nenne ihn den Hoffnungsblick, den Zukunftsblick der Hoffnung. Und je mehr wir darin lesen, kriegen wir diesen Blick und können mit dem auch dann eben auf die Nachrichten gucken und uns nicht davon dominieren lassen. Und dieser Hoffnungsblick zeigt eben auch hier an diesen Stellen, an dieser Stelle, dass es eine riesige Schar der Erlösten geben wird aus allen Nationen. Und sie werden niederfallen, steht da, in Freude und Dankbarkeit, wenn sie sich versammeln vor dem Lamm Gottes, vor Christus und vor dem Thron, auf dem Gott sitzt. Das ist ein Blick in die neue Welt, so wird es eines Tages sein. Aber das fängt ja jetzt schon an. Überall entstehen solche Gemeinden, sammeln sich solche Gemeinden. Gottes Zukunft fängt heute an. Und vielleicht auch diesen Blick mal aufzusetzen, diese Brille im Blick auf das, was eben an Flüchtlingsbewegungen passiert. Und sie zu sehen als Gottes Sammlungsbewegungen. Gott sammelt seine Gemeinde. Und wenn Menschen kommen aus Regionen, wo es schwierig gewesen ist oder schwierig ist, das Evangelium zu verkündigen, kann man die Missionsgesellschaften doch mal fragen, hierher nach Europa, wo natürlich zugegebenermaßen das Christentum auch an Bedeutung und Kraft verliert, aber immerhin ja noch da ist, auch durch uns als Christen, durch uns als Gemeinden. Und dass sie hier Berührung mit dem Evangelium bekommen und sich entscheiden können für das Lamm Gottes, das ist doch großartig. Er bringt Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa, wo die Bevölkerung noch ein Stück christlich geprägt ist und christliche Überzeugungen hat. Und genauso übrigens, wenn man über den großen Teich guckt, aus Südamerika, über Mexiko in die USA, was ja auch ein prinzipiell von Grund auf christliches Land ist, christlicher Staat. Mit dem Krisenblick der Medien und der sich ja breit macht, auch wenn wir so Smalltalk halten, wenn wir mit Leuten reden, fragen wir uns, wie sollen wir das schaffen? Wo soll das noch hinführen? Was wird mit meinem, mit unserem Wohlstand? Aber Gott sagt, ich habe andere Pläne für die Zukunft. Ich will eine Gemeinde der Erlösten. Und ich vermute mal, ich kann jetzt nicht sagen, deswegen schickt Gott diese Menschen hierher. Aber ich vermute, dass das auch mit ein Grund ist. Da gibt es natürlich existenzielle Dinge, Naturkatastrophen, Kriege, was weiß ich, warum sie ihr Land verlassen. Sie würden ja lieber auch zu Hause bleiben. Aber die Sorge um unseren Wohlstand, um das Viele, was wir haben, kann doch nicht der Grund sein, erst recht nicht für uns als Christen, dass wir sagen, ah, es wird zu viel, lieber nicht. Wenn ich meinen Wohlstand als Rentner vergleiche mit dem, was Menschen haben, die als Bootsflüchtlinge über das Mittelmeer kommen, dann kann ich nur verschämt sagen, ich habe alles, die haben nichts. Also, mit dem Krisenblick sehen wir all das, was passiert und was bedrohlich ist. Mit dem Hoffnungsblick sehen wir das, was Gott will, was Gott vorbereitet im Blick auf die Zukunft. Was er dabei ist zu tun. Und das ist das, ja, worauf es ankommt. Der Hoffnungsblick der Offenbarung, wenn wir den sehen, dann fangen wir jetzt schon an zu jubeln. Herr, wie cool ist das, dass du deine Gemeinde vollendest, dass es nicht nur etwas ist, was Zukunftsmusik ist, wenn ich mal in der Ewigkeit bin, sondern dass es jetzt schon im Gange ist und sich bewegt als Dynamik. Hoffnungsblick. Er bringt Menschen aus allen Sprachen, Völkern und Nationen nach Europa, damit sie hier womöglich den Erlöser finden, der am Kreuz von Golgatha sein Blut vergossen hat, auch für die, aber nicht nur für uns. All unsere ängstlichen Fragen im Blick auf die Zukunft werden also durch das Zeugnis der Offenbarung verwandelt in Erleichterung und Hoffnung. Und deswegen wünsche ich euch und mir auch, dass wir auch all die Nachrichten der nächsten Tage und Wochen klar zur Kenntnis nehmen, aber dass wir sie gewissermaßen auf die Bibel legen, als Grundlage, als Rahmen, damit dieser Hoffnungsblick des Wortes Gottes, des lebendigen Gottes, all das ja einordnen kann und wir nicht dem Krisenblick quasi hilflos ausgeliefert sind. Ich würde gerne zum Schluss einfach ein paar Worte des Gebets vorlesen. Und ihr könnt in der Stille, wenn ihr wollt, und die für euch passen, die innerlich leise mitbeten. Und nochmal, Jesus hat die Zukunft in seiner Hand und er sammelt seine weltweite Gemeinde. Lass uns beten. Du allein bist würdig, Herr Jesus Christus. Du hast Gottes Plan in deiner Hand. Du wirst alles zum Guten vollenden. Mein persönliches Leben und die Zukunft dieser Welt und deine gute Schöpfung. Du beginnst jetzt schon, deine Gemeinde der Erlösten zu sammeln. und danke, dass ich dabei sein darf. Ich möchte dazu beitragen, dass noch viele Menschen dein Angebot der Erlösung annehmen. Dir, Jesus, sei alle Ehre. Amen.